Mit den allerherzlichsten Grüßen begrüße ich euch heute aus dem Denkraum. Ich habe mich ausnahmsweise mal mit meinem Gast in der Natur verabredet. Das finde ich total schön.
Auf einem Jägerstand.
Oh ja, ein ganz besonderer Ort. Man kann es nur auf YouTube sehen. Wenn man uns auf YouTube zuschaut, dann kann man sehen, wo wir sind. Und während ich den Wald und die Natur, ich sag mal, an motivierten Tagen mit einem Workout verbinde, eher mit einem Picknick, ist mein heutiger Gast in der Natur und vor allem in den Bergen zu Hause. Ich habe heute einen der besten Speed-Bergsteiger der Welt zu Gast. Er ist auf den höchsten Bergen der Welt unterwegs, bezwingt 8000er in Rekordzeiten und legt Distanzen und Höhenmeter zurück. Da bleibt also mir persönlich nur das Staunen. Und diese persönliche Erfahrung, diese Leidenschaft für den Bergsport, die bettet er auch in seinen beruflichen Kontext ein. Seit über 20 Jahren ist er bei Dynafit, ein Sportausrüstungshersteller, ist dort internationaler Geschäftsführer. Und diese Kombination macht ihn als Redner auch besonders beliebt. Er spricht genau über dieses Zusammenspiel, über die mentale und über die sportlichen Komponenten seiner Expeditionen aller Art. Der Fokus bezeichnet ihn als Deutschlands sportlichsten Manager. Ich finde das durchaus zutreffend.
Ja, ja.
Herzlich willkommen, Benedikt Böhm.
Hallo, grüß dich, Jana.
Bene, du besteigst 8000 Meter hohe Berge, nicht nur ohne Sauerstoff und ohne Fremdhilfe, sondern auch noch extrem schnell im sogenannten Speed-Stil. Wie kommt man auf die Idee, die Berge und den Bergsport mit dieser Komponente der Geschwindigkeit zu verbinden?
Da gab es mehrere Gründe für mich. Also erstens bin ich so als Leistungssportler mit so 11 Jahren zum Skilanglauf gekommen und da habe ich dann die ersten Wettkämpfe gemacht, was für mich eine große Erleuchtung war, weil ich ein bisschen zu viel Energie hatte und dann sozusagen diese Energie mal sinnvoll einsetzen dürfte. Und das zweite war, dass es tatsächlich Geschwindigkeit da oben an diesen höchsten Bergen der Welt Sinn macht, weil man sein Risiko reduziert, weil man eben nur eine kurze Zeit in dieser sogenannten Todeszone, in dieser Risikozone sich aufhält. Wir versucht haben, das Ganze durch eine Effizienz, also Geschwindigkeit ist ja eine hohe Kunst, habe ich gelernt. Das hat nichts damit zu tun, dass man drauf losbolzt oder nicht genießen kann. Geschwindigkeit ist ja auch völlig relativ, also und subjektiv. Der eine, für einen mag mal schnell sein, was für einen anderen langsam ist. Aber dass es vor allem eine hohe Kunst ist, wenn man Dinge so perfektioniert, also das ist ja völlig wurscht, ob das ein Produktionsablauf ist oder ein Prozess oder was auch immer, komplizierte Dinge vereinfacht und so, ja, nochmal so perfektioniert, dass sie eben dann auf einmal schnell funktionieren. Und nichts anderes haben wir gemacht. Wir haben über Jahre hinweg uns so lange vorbereitet, unsere körperliche Vorbereitung, über tausende von Lebensstunden, die wir da investiert haben, unsere mentale Vorbereitung, die gleichzeitig gestählt wurde, aber auch gleichzeitig unsere technische Vorbereitung. Wir mussten ja auch mit verschiedensten Werkzeugen, also Tools, da irgendwie hochgehen. Wir haben die Ski uns ausgewählt als auch schnelle Abstiegshilfe, aber immer wieder technische Wechsel, Trinken, Essen und so weiter. Wir haben einfach versucht, einen konstanten Flow-Zustand hinzubekommen, um dort eben ja die Geschwindigkeit zu optimieren. Und das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben, weil ich weiß, dass unser Leben hier einfach sehr begrenzt ist auf dieser wunderschönen Welt mit 680.000 Lebensstunden, die wir brutto haben, die ja netto immer weniger werden, durch Schlafen, ins Leben reinkommen, rausgehen und so. Und wo ich einfach schaue, okay, wie können wir diese täglichen 24 Stunden, die wir haben, optimal nutzen? Und das hat mich einfach irgendwie immer, das ist ein Prozess, der ist nie vorbei.
Ich habe irgendwo mal gelesen, das ist die Langsamkeit. Das machst du, ich erinnere mich, eine Dokumentation sagst du, es braucht erst die Langsamkeit, um schnell zu sein.
Genau, was ich eben lernen musste, war, also dieses, eben, das ist eben der große Teil der Vorbereitung, also dieses langsam machen, um schnell zu sein, go slow to go fast, also, da eben auch natürlich in den 8000ern und an diesen hohen Bergen, auch in den ersten Höhenerfahrungen, nicht nur in den 8000ern, auch in den ersten 6000ern, wo wir waren, und in den 7000ern, und wenn es dann irgendwo in irgendwelchen peruanischen Krankenhäusern wiedergefunden haben, weil wir eben viel zu schnell in die Zone, in die sauerstoffarme Zone reingegangen sind und dort dann Lungenödeme hatten. Also ich werde nie vergessen, wie mein Partner, wie es da so gerasselt hat im Zelt und wie gesagt, was ist denn das? Und dann haben wir irgendwann festgestellt, der hat total Wasser in der Lunge und wir alles falsch gemacht haben, was man halt falsch machen konnte und dort eben nicht langsam gemacht haben und dann verstanden haben, hey, auch während dieser Akklimatisierungsphase bist du einfach verdammt dazu, dass du Geduld hast, dass du echt deinem Körper Zeit gibst, dass du die Vorbereitung optimierst, dass du eigentlich genau das Gegenteil von dem machst, was du später machen willst, nämlich schnell sein. Also dir diese Zeit zu geben, deinem Körper die Zeit zu geben, dich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und das war für mich gerade als junger Mensch echt eine harte Herausforderung, weil es genau das Gegenteil war von dem, was wir wollten, da sofort drauf losbolzen und so. Aber dann irgendwann war es eben das große Verständnis, dass wir umso schneller später sein können, wenn wir das eben richtig machen. Und inzwischen Gilt es sicherlich auch für mein Geschäftsleben, wo ich verstanden habe, in großen Transformationen, die wir ja auch als Marke Dynafit immer wieder hatten, von einer reinen zum Beispiel Hartwarenmarke, also Hartware ist in unserer Welt eben Skischuhbindungen, wir sind ja vor allem ein Skitourenausrüster, aber inzwischen auch im Trailrunning und in vielen anderen Dingen daheim. Müssen wir aufpassen, dass die Mücke die nicht steht. genau, wo wir dann eben zum Softgoods-Hersteller auch geworden sind, sprich also Textil, was eine große Transformation war, dann irgendwann von der reinen Wintersportmarke zu einer Ganzjahresmarke, jetzt die Nachhaltigkeitstransformation, die wir ausdrücken in einer lebenslangen Garantie für die auf unsere Produkte, die, wo wir sagen, das nachhaltigste Produkt ist das, was du hast. Also viele Transformationen, wo ich auch lernen musste, dass wir sowas gut vorbereiten müssen und dort auch langsam machen müssen, wenn wir das dann wirklich sozusagen ausrollen wollen und da auch dann schnell sein wollen und schnell vorankommen wollen. Dann lieber vorher ein bisschen mehr Zeit investieren, als hinten ständig korrigieren zu müssen.
Hilf uns nochmal, weil nicht alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer, glaube ich, so tief in diesem Thema drin sind. Ich kann mir vorstellen, dass die eher vielleicht mal so eine Wanderung machen am Wochenende, so wie ich, oder vielleicht mal joggen gehen in den Bergen beispielsweise. Du hast gerade schon Begriffe verwendet, die Todeszone, die bedarf vielleicht der Erklärung. Und dann auch, wie das Ganze aussieht, also Speedbergsteigen. Du hast gerade schon gesagt, die Skier sind dein Element, ist dein Tool, das du verwendest. Wie kann man sich so eine Expedition, ob im kleinen oder großen Umfang, vorstellen?
Also wie kann man sich das vorstellen? Ich kann es mir selber oft nicht vorstellen. Ich habe gerade gestern mit jemand gesprochen, wo ich sagte, ich bin immer wieder geschockt, wie anstrengend es ist in dieser Sauerstoffarmut. Aber man kann sich vorstellen, also jeder kann sich vielleicht mal, viele Zuhörer und Zuhörerinnen waren vielleicht mal in Garmisch und haben dort von Garmisch aus auf die Zugspitze geschaut, die ja dann noch steil hochgeht. Und das sind vielleicht so, ja, da sind wir auf knappen 3000 Metern. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich so zum Beispiel unter Mannersloh stehe, dann bin ich auch ungefähr auf 3000 Metern, also da, wo die Zugspitze losgeht, und dann schaue ich hoch und dann sind 5000 Meter weiter oben, also nochmal, sozusagen, wenn ich in Garmisch stehen will, nochmal 2,5 Mal die Zugspitze da drauf gesetzt, aber zwar von Meereshöhe 0 gerechnet, nochmal da drauf gesetzt, schaust du dann da hoch auf so eine 8000er. Also es ist gigantisch hoch, also es sind einfach unglaublich große Giganten, die da einfach stehen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass du auf 5000 Meter Höhe, wo normal dieses Basecamp ist, hast du 50% des Sauerstoffgehalts. Also du kannst dir so vorstellen, es ist eine Kerzenflamme, die brennt, und du stülpst ein Glas über diese Flamme, und diese Flamme hat einfach zu wenig Sauerstoff, um zu brennen. Und genauso geht es uns auch. Also wir sind immer auf 50% unserer Leistungsfähigkeit. Ich habe da nie das Gefühl, ich wache auf und geiler Tag, ich packe ihn an und ich habe voller Power und gehe zum Joggen oder mach sonst was. Und du bist eigentlich sowohl körperlich als auch vom Kopf bist du immer so reduziert. Also dir fehlt einfach der Sauerstoff zum Brennen. Also dein ganzer Organismus ist einfach total reduziert. Und das meinte ich vorhin, wie ich immer wieder, also wahrscheinlich, deswegen mache ich es wahrscheinlich immer wieder, weil ich zum Glück vergesse, wie schlimm es ist, sich dort auszusetzen. Und wenn wir dann langsam so Richtung 7000, 7500 Meter gehen, da sprechen wir von -80% Sauerstoff. Also da wird es dann schon verdammt wenig. Um einfach nur mal ein Beispiel zu geben, wir hören ja immer wieder von dem Everest-Tourismus, gerade in der letzten Zeit viel. Heuer war ja auch wieder eine Rekordsaison. Es waren ungefähr 11.000 Menschen auf dem Everest. Es waren gerade mal 370 Menschen auf Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff. Also von 8 Milliarden Menschen, die wir haben, waren gerade mal, also nicht jeder hat es natürlich probiert, aber nur zur Relation, es waren einfach mal knappe 400 Menschen aus eigener Kraft auf Mount Everest. Wir machen das ja auch ohne künstlichen Sauerstoff, also ohne Fremdhilfe, ohne Sherpa, aus eigener Kraft, mit eigenen Entscheidungen. Also wie man es halt macht als echter Bergsteiger. Und wir hatten uns darauf spezialisiert. Das war praktisch unser Fokus, der in meinem Leben übrigens auch eine große Rolle gespielt hat. Also auf was konzentrieren wir uns? Und unsere Strategie war Skibergsteigen, also sprich schnell hoch und mit Ski wieder runter als Abstiegshilfe.
Also schnell hoch zu Fuß.
Schnell hoch zu Fuß oder auch mit Fällen, wenn es geht, aber in diesen Bergen, die sind meistens sehr steil, dass man eben tatsächlich zu Fuß mit Steigeisen und Pickel in der Hand dort hochgeht, und schaut dann aus wie echtes Bergsteigen und dann geht's halt über Steilwände dort wieder runter. Also normal ist da keine Sau mit Ski unterwegs, da gibt's ja keine ausgewiesenen Pisten oder so. Da muss man dann schon wieder runter, und im Vergleich, normalerweise macht man solche 7-8000er über sogenannte Lagerketten. Das heißt, du hast unten im Basecamp, wenn du mal akklimatisiert bist, dann geht's da hoch über Lager 1, Lager 2, Lager 3, und das bedeutet, dass du eben 3, 4, 5 Tage unterwegs bist. Du baust auch 3, 4, 5 Tage ununterbrochen ab, weil du hast einfach diesen geringen Sauerstoff. Du erholst dich nicht in der Nacht. Also es ist nicht so, dass du da selbst in einem Himmelbett da oben hast. Du bist einfach fertig. Du hast einfach zu wenig Sauerstoff. Du hast Albträume. Mir geht es jedes Mal wirklich dreckig da oben. Und das war schon auch ein Grund, dass ich gesagt habe, hey, lieber versuche ich da in einem Zug durchzukommen, auch wenn es vielleicht länger anstrengender und alles ist. Aber ich habe das Ding, ich nehme praktisch meine ganze körperliche Kraft von unten mit und baue da nicht ununterbrochen oben ab. Und das war so die Strategie, dass wir einfach versuchen, dieses kurze Gutwetterfenster auch zu haben und eben nur eine kurze Zeit da oben zu sein. Und so haben wir versucht, uns darauf zu spezialisieren, schnell raus, schnell rein und genau, und das war's.
Und diese Todeszone, von der du gesprochen hast, die beginnt ab einer bestimmten
Meter
oder ist das eine bestimmte Qualität, die eine bestimmte Zone hat, damit sie Todeszone heißt?
Nein, es ist prinzipiell mal überall, also risikoreich, wenn du die Höhe ist immer ein Faktor, der dich natürlich aufgrund dieser körperlichen Anstrengung sozusagen runterzieht. Aber was man mit Todeszone meint, ist, dass man dort sterben würde, also früher oder später, auch wenn man da oben ein Himmelbett hätte, würdest einfach sterben. Du hast einfach zu wenig Sauerstoff, um permanent da oben zu leben. Wir Menschen können uns bis 5000 Meter dauerhaft akklimatisieren. Mhm. Also uns geht es da nie richtig gut. Aber wir werden dort dann, viele werden auch krank. Mhm. Aber es gibt, also du siehst, kein Volk der Welt lebt sozusagen über 5000 Meter.
Ja.
Also du merkst einfach, da sind die Menschen noch, bis dahin schaffen sie es so einigermaßen. Mhm. Da können sie sich wirklich über den Organismus, über DNA, können sie sich da irgendwie anpassen. Vielleicht über Generationen weg sind da sogar besser angepasst, wie zum Beispiel das Volk der Sherpa. Also deswegen heißen die auch Sherpa, die heißen auch mit Nachnamen Sherpa. Das ist sozusagen diese ethnische Volksgruppe, da gibt es ja viele, viele in Nepal, aber diese Sherpa sind eben perfekt angepasst an die Höhe, genauso wie ein Yak oder ein Schneeleopard. Mhm. Oder die haben einfach in ihrer DNA, in ihrem Blut einfach eine höhere Sauerstoffsättigung. Und genau, und jenseits von 5000 Meter werden wir einfach irgendwann krank. Also es ergeben die Versuche, da werden wir einfach irgendwann mal schwach, weil wir einfach zu wenig Sauerstoff haben. Wir sind labil, wir sind anfällig. Und wenn wir so von der Todeszone sprechen, von 7500 Metern aufwärts, dort sterben wir früher oder später, eher früher wie später. Also auch wenn man mich jetzt nehmen würde und dort aussetzen würde, dann kann es jetzt sein, dass ich irgendwie zwischen, natürlich je nach Verhältnissen, aber wenn ich jetzt jemanden mal an, ich hätte da oben ist ein Haus und könnte also jetzt mal utopisch gesprochen, dann wäre, wenn man sich Berichte anschaut von Menschen, die vielleicht am K2 eingesperrt waren im Zelt, nicht mehr runterkamen, nicht mehr hoch, dann sind die innerhalb von Tagen einer nach dem anderen umgekommen. Also einfach an Schwäche, an eben diesen Sauerstoffarmut einfach eingegangen, sagen wir mal so. Ja. Und deswegen heißt es eben Todeszone, weil wir aus eigener Kraft dort nicht mehr überleben können. Wir sterben einfach, wir haben zu wenig Sauerstoff, selbst bei guter Versorgung, also jetzt was jetzt Ernährung und so weiter angeht.
Und da willst du sozusagen, logischerweise, so schnell es geht, wieder raus?
Genau,
so schnell,
kurz rein, kurz raus und das war, ja, darauf haben wir uns spezialisiert, es gibt ja auch kein gut oder richtig, für uns war es einfach richtig und so habe ich diesen Stil, ja, wenn man so will, eigentlich seit dem 11. Lebensjahr hat sich mein ganzes Leben irgendwie auf diesen Weg sozusagen irgendwie zugespitzt, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich wusste, dass das irgendwann mal kommt. Aber wenn ich mein Leben jetzt so anschaue, dann hat sich das schon irgendwie so entwickelt, dass wir, ja, dass eigentlich, dass alles sich irgendwie auf diesen Weg zugebahnt hat, obwohl ich ja gar nicht wusste. Also, wie ich damals mit Skilanglauf angefangen habe, hätte ich nie, wenn mir jemand gesagt hätte, ich werde mal Höhen- oder Speedbergsteiger, hätte ich das jetzt vielleicht toll gefunden, aber niemals auf dem Schirm gehabt, weil ich gar nicht wusste, dass es existiert. Aber ich war dann einfach so fasziniert, die Loipe zu verlassen. Also du hast ja Skilangläufer, was ein toller Sport ist, ein toller Grundlagensport, also für Ausdauer, Kraft, Ausdauer. Und habe da wahnsinnig viel in die Wiege gelegt bekommen und einfach das Training und dieses an die Grenzen kommen und zielgenau sich vorzubereiten und so. Aber irgendwann kam so diese Erleuchtung für mich. Ich muss es wirklich so sagen, es war echt eine Erleuchtung, die Loipe zu verlassen und zu sagen, weil ich immer dieses Abenteuer geliebt habe in der Natur und sozusagen die Grenzen zu verlassen der Loipe und sozusagen rauszugehen und dort das Skiberg steigen, wo du auch noch die Komponente hattest, dieser Belohnung. Also ich liebe einfach das Skifahren. Mhm. Ich liebe es, sich das selber zu erarbeiten, die Belohnung aus eigener Kraft irgendwo hochzukommen und dann abzufahren. Mhm. Und das war dann diese Erleuchtung und so kam ich in die Nationalmannschaft Skiberg steigen. Und habe dann da Wettkämpfe gemacht überall, war erst noch beim Militär nach dem Abitur und habe dort eben da so reinschnuppern dürfen und so und war aber dann in England zum Studium und dort habe ich dann die Berge erst so richtig vermissen gelernt und war dann völlig, also richtig, hatte so eine tiefe Sehnsucht, also wie man sich vielleicht nur noch hat, wenn man schwer verliebt ist und hatte so eine Sehnsucht nach den Bergen, dass ich auch gesagt habe, ich will eigentlich mein ganzes Leben danach ausrichten, ich will dort auch arbeiten. Mhm. Und so hatte ich mich seinerzeit, 2003 war das dann, tatsächlich bei Dynafit beworben, also genau vor 20 Jahren. Also hatte mich wirklich aktiv dort beworben, hat auch lange gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, wie kann ich da eine Karriere draus stricken, weil dieser Sport Skibergsteigen war so in den Kinderschuhen, also nicht immer in den Kinderschuhen, der war eigentlich nicht existent, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wie mache ich denn daraus eine Karriere. Und ich hatte jetzt irgendwie ein tolles Studium in der Tasche aus England und war in den USA und dann haben schon auch viele Studienkollegen gesagt, du, was willst du denn jetzt dabei? Was machst du denn da? Bist du jetzt irgendwie wahnsinnig? Ja? Und aber dennoch, ich habe so dafür gebrannt und so hat sich das eigentlich dann einfach aus dieser Leidenschaft heraus entwickelt und war genau die richtige Entscheidung und ich hatte da eine tolle Möglichkeit als junger Mensch eben damals bei Dünafit anzufangen. Die Firma wurde gerade gekauft von der Oberalp-Gruppe. Dahinter steht die Familie Oberrauch und dort hat der Heiner Oberrauch, das ist sozusagen der heute auch noch der Präsident der Firma, hatte mich da immer mit gefördert und gefordert und mich da eben sich mir auch angenommen und ich durfte dann eben ja immer höher steigen und irgendwann die Marke auch übernehmen und also übernehmen als Geschäftsführer und genau und so genieße ich heute noch dieses Vertrauen und der Weg geht weiter von einer damals sehr kleinen Marke zu ja inzwischen schon sag mal glaube ich mal der Benchmark zumindest in der Skitourenindustrie.
Und da, so stelle ich mir das vor, hast du dann auch weiter, ich sag mal, experimentieren können an der Ausstattung und deine ganze Erfahrung damit reinbringen können. Vorher fiel der Begriff Leichtigkeit oder zumindest habe ich ihn schon im Zusammenhang mit der Geschwindigkeit gehört. Und da finde ich spannend, weil ich gelesen habe, du hast 6 Kilo teilweise da nur dabei, um so einen Riesenberg zu besteigen. Inwiefern spielt das Equipment und die Ausstattung da eine Rolle und wie vielleicht arbeitet ihr da auch regelmäßig daran, dass das einfach noch perfektioniert, um es mit deinen Worten zu sagen, immer besser wird?
Ja, das ist unser großer Motor, unsere große Besessenheit. Also Besessenheit ist ja oft negativ belegt, aber Besessenheit kommt dann mal von Passion und die Passion wird vielleicht zur Obsession. Und es muss nicht unbedingt negativ sein, es kann auch was Positives sein, wenn man für was so brennt, dass man auch diese Leidenschaft, da steckt ja auch das Wort Leiden und Schaffen drin, dass man dafür eben bereit ist, ja, überproportional viel einzusetzen. Und das Wort Leichtigkeit, ich will es mal philosophisch sozusagen anpacken, das Wort Leichtigkeit ist gerade im Deutschen so ein wunderschönes Wort, weil es ja nicht nur impliziert, dass wir das Gewicht reduzieren, sondern es impliziert auch, dass wir Komplexität rausnehmen. Und unser Leben ist per se komplex. Also wir machen es ja selber komplex. Ja. Wir haben unglaublich viele digitale Einflüsse. Wir besitzen als Menschen zwischen 25.000 und 30.000 Produkten. Zwischen 25.000 und 30.000 Produkten, jeder Mitteleuropäer. Also wir haben 680.000 Lebensstunden brutto. Wir haben irgendwie dann alle diese Dinge zu verwalten. Und am Ende geht es eben darum, ja, was ist denn wirklich aus diesem ganzen Wald, den wir da vor uns haben, an Dingen, die wir machen könnten, an Wegen, die wir gehen könnten? Ich meine, toll auf der einen Seite, dass wir so viele Möglichkeiten haben, ganz anders wie unsere Eltern oder Großeltern, die irgendwie gar keine Möglichkeiten hatten und auch sicher nicht die Produkte. Also wenn ich meinen Vater denke, der ist 96 Jahre alt geworden, der kam hier an und hatte genau gar nichts. Der kam aus der Kriegsgefangenschaft an als junger Kerl, also nicht einmal 18 und kam hier an, der hatte kein einziges, also hatte nichts, vielleicht eine kleine Tasche, die er irgendwie noch nehmen konnte, hatte nicht einmal irgendwie noch Verwandte, seine Mama, die irgendwo war. Also da sieht man schon den krassen Unterschied. Und das hatte mich immer fasziniert. Also wie schaffen wir es, uns sozusagen auf das Essentielle zu konzentrieren, auf dieses Überlebenswichtige in unserem Fall. Ja, darum ging es ja. Also wie kommen wir auf so einen Giganten eben mit nichts? Und das hört sich so banal an. Ja, dann lasse ich halt einfach weg und schneide ab. Aber das kennen wir alle aus unserem Leben, weil wir diesen fetten Rucksack alle mit uns rumschleppen. Letztens habe ich zu einem gesagt, waren wir so ein bisschen nostalgisch in meinem alten Freund in der Jugend, weil da hatten halt einfach, ich habe gesagt, eigentlich ist das Leben immer noch genauso geil, aber der Rucksack ist ein bisschen schwerer geworden. Eigentlich geht es immer darum, wie hast du diesen Rucksack weiterhin, wie hältst du den weiterhin leicht? Also trotz der ganzen Verantwortung, die kommt und trotz der ganzen Dinge und der Dinge, die du abzahlst und den Dingen, die du dir selber aufschraubst und dem. Und das war immer so mein Ziel, wie bleibt man weiterhin leicht? Ja, weil wie sehr ist das eigentlich Belastung und wie sehr ist das das Thema? Und ja, und die Quintessenz ist, es ist deswegen so schwierig, weil du musst tief im Detail sein, um weglassen zu können. Also wenn wir hier von 6,2 Kilogramm reden, die wir mitgenommen haben, dann ist das wahrscheinlich ein absolutes Rekordgewicht. Also 6,2, sie gehen also auch mal an die Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder soll mal das auf die Waage legen, mit dem man täglich aus dem Haus geht. Und das bedeutete, dass wir jeden Schnürsenkel abgeschnitten haben, jedes Gramm für Gramm für Gramm, die letzten Freaks. Aber es war eben genau diese Besessenheit gepaart mit diesem tief im Detail sein, zu wissen, was ist ihnen überlebenswichtig und was nicht. Wir wussten, jedes andere Gramm macht uns eben langsamer. Ja. Es war immer die Frage, was macht uns schneller? Das heißt eben Ja sagen zu allem, was uns schneller macht und Nein sagen zu allem, was uns nicht schneller macht, was vielleicht nur wichtig ist. Und die Erfahrung war doch essentiell, weil die mich schon durch mein Leben begleitet, auch zwischen diesem Spannungsfeld, dem permanenten als Geschäftsführer, als irgendwie doch diese große Leidenschaft, Bergsteiger, die 3 Kids, ich krieg's ja nicht alles immer auf die Reihe, aber es ist doch eben auch hier diese große Effizienz gefragt, auch hier die Leichtigkeit zu behalten, keine Zeit in den Wechselzonen liegen zu lassen und es gehört irgendwie alles zusammen. Also
Wechselzonen, was verbindest du damit?
Ja, Wechselzonen, entschuldige, das ist ja kurz aus dem Sportlichen. Also wir reden ja in Wechselzonen, wenn wir zum Beispiel jetzt unterwegs sind auf diesen, auch im Wettkampf, dann gibt es ja die Wechselzone, wo du zum Beispiel, oder auch am 8000er, wo du wechselst von Ski auf Steigeisen. Und du hast dir vorhin gefragt, gehen wir da mit Ski hoch oder nicht. Also es hängt vom Gelände ab. Manchmal brauchen wir völlig andere Tools und dann müssen wir das anziehen oder das und das ausziehen oder Wechselzonen, wenn du trinkst oder isst oder wenn du was auch immer machst. Und wir versucht haben, eben auch diese Wechselzonen so zu optimieren, dass wir eigentlich nicht stehen bleiben müssen. Und das meine ich auch mit meinem ganzen Tagesablauf. Man denkt immer nur an das Training, wo ich schnell bin. Aber ich bin halt, versuche halt auch schnell zu sein, wenn ich aufstehe, dann bin ich halt 5 Minuten später im Auto. Also dann, ich trinke dann keinen oder bin am Berg oder was auch immer. Also es geht halt einfach, ich versuche da in diesen Wechselzonen oder wenn ich schaue, und bitte, ich möchte das hier nicht bewerten, nicht falsch verstehen. Ja. Das ist mein Lebensstil und den will ich nicht irgendjemand anders auf oder will sagen, dass das der richtige ist. Aber wenn ich schaue, wie oft anderen, es mag gut sein und alles, aber zum Kaffeekränzchen gehen und hier und da, es ist halt einfach, dafür habe ich gar keine, also gar keine Nerven mehr. Das ist einfach der.
Aber du vermisst das auch nicht.
Nein, ich vermisse es überhaupt. Okay. Also ich vermisse es wirklich nicht und ich glaube, ich könnte. Ich vermisse natürlich schon manchmal so diese, sagen wir mal, diese Sehnsucht nach dem. Was da ist, aber weiß dann im selben Moment, und manchmal scherze ich auch mit meiner Frau drüber, weiß dann im selben Moment, ich bin dafür nicht gemacht. Also ich bin genau 1-2 Tage dabei, jetzt auch mit der Familie an irgendeinem Strandurlaub, und dann bin ich weg, also, oder bin vielleicht gar nicht dabei, die waren jetzt gerade in den Pfingstferien. Ich weiß einfach, es geht nicht, und man muss dann auch wissen, was ist man, was ist man nicht, und dann, wenn ich da frustriert am Strand sitze, dann ist auch niemand dabei geholfen mehr. Also, man muss irgendwie wissen, ich bin dann eher der vielleicht mit den Kids, wie vor kurzem, auf den Großvenediger geht mit den beiden Jungs, die sind jetzt 12 und 9, und das sind dann die Erlebnisse, die ich mit ihnen teile, also in der Bewegung, in der Action und so, und so geht's dahin.
Das heißt, die Ruhephasen findest du, wenn ich dich richtig verstehe, in der Bewegung?
Genau, die Ruhephasen finde ich in der Bewegung. Also ich würde wirklich sagen, die Bewegung ist absolut meine Form der Meditation, weil dort ist kein Handy dabei, kein Laptop. Und dort beantworte ich viele Fragen, dort habe ich viele Ideen. Also auch wenn ich zurückkomme, ich schreibe die immer noch manuell sozusagen auf oder tippe sie manchmal auch schnell ins Handy ein oder spreche sie ein. Aber dort ist echt mein kreativer sozusagen Leerraum. Und in der Bewegung kommen halt auch, da fließen halt auch die Gedanken. Ja. Ja, oft sind es ja auch so Dinge, die man verarbeitet, aber ich merke schon auch, das ist so ein wichtiger Puffer, also es ist fast wie so ein Sauerstoff, den ich eben auch brauche. Und wenn ich mich 3-4 Tage eben nicht bewegt habe, dann merke ich schon, boah, jetzt wird es irgendwie Zeit, weil dann stockt irgendwie alles und dann löst sich das wieder ruckzuck wieder auf. Da gibt es sicher andere Methodiken und Formen, aber das ist definitiv meine Art und oft sind es ja Stunden, die ich dann da verbringe und auch oft nachts. Ja, und da kommt dann alles in diesen Flow-Zustand eben nochmal, auch nicht nur die Bewegungen, aber auch der Körper und die Gedanken und dann, und da nehme ich schon sehr viel kreative Kraft und auch irgendwie die nächsten Aufgaben an. Also ich würde sagen, alle großen Dinge, die ich so angepackt habe, kamen aus diesen Gedanken, die da irgendwo entstanden sind.
Spannend. Ich will nochmal auf die Todeszone schauen, weil mich das sehr interessiert, auch im Zusammenhang mit dem Business. Vielleicht können wir darüber sprechen auch. Du hast auch einige neue Vortragstitel speziell für Teams erarbeitet. Du gehst ja da, so vermute ich, das nehme ich deinen Schilderung, da nicht alleine hoch, sondern mit Unterstützung. Und ich stelle mir die Frage, wie kann in so einer Todeszone, die du ja eben als sehr gefährlich und anspruchsvoll beschreibst, wie sehr spielen da Freundschaften eine Rolle? Wie sehr spielen da vielleicht auch die eigenen Wertvorstellungen, die Moralvorstellungen, die Dinge, die man im Alltag sozusagen für sich als Ziele vielleicht auch im Miteinander festlegt? Wie sehr kann das überhaupt in so einem Umfeld unter solchen Bedingungen eine Rolle spielen? Und was wird da vielleicht auch im Vorhinein vereinbart an, ich weiß nicht, Kommunikationsstrategien, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Zone, da gelten einfach andere Regeln und sind das andere Regeln als die sonst gelten im Alltag? Und wenn ja, wie ist das kommuniziert? Also wie spricht man da dann auch miteinander?
Ja, nein, total spannende Phase oder Frage. Ich würde es mal so beschreiben, es ist eigentlich alles wie konzentriert im Brennglas. Also alles, was wir haben, ist ja konzentriert im Brennglas in absoluten Extremausschlägen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Expedition denke, 2012 am Manaslu, am 8. höchsten Berg der Welt mit 8.163 Metern. Dort waren wir 5 Jahre zuvor schon mal gescheitert, haben das als große Niederlage empfunden, haben dann auch lernen müssen, schmerzhaft und eine wichtige Erfahrung im Leben. Also oft machen ja Niederlagen einen praktisch stärker, würde ich wirklich sagen. Oder war eigentlich, dass es kein Scheitern war, sondern einfach ein Umdrehen, dass wir überleben wollten und dass wir Umdrehen nicht mehr als Scheitern bewerten. Und dass wir uns auch auf das Umdrehen vorbereiten. Also ich glaube, wenn man da oben überleben will, dann muss man sich auch auf das Umdrehen vorbereiten und übrigens auch geschäftlich auch immer wieder. Also das hat mein Mindset ziemlich geöffnet, auch für diese Option. Also diese Option, die hatte ich damit im Gepäck. Ja, trotz aller Vorbereitung, trotz dem, dass wir uns programmiert haben auf dem Gipfel, trotz dem Ehrgeiz, trotz dieses Momentums, trotz dieser Besessenheit, zu sagen, hey, wir bereiten uns auch auf das Umdrehen vor und es ist keine Schande oder kein Scheitern oder was auch immer, sondern ein Scheitern ist es, wenn einer von uns nicht mehr zurückkommt, ja, was leider auch passiert ist. Und wenn du jetzt mich nach dieser Frage fragst, dann war das ein großes Learning und das war ein permanentes Werden und für mich die höchste Kunst der Führung. Also wenn ich diesen Berg zum Beispiel nehme, wir hatten dort dann 5 Jahre später erst ein riesen Lawinenunglück mit 11 Toten, wo wir mitten in uns wiedergefunden haben, obwohl wir gerade das erste Mal vom Gipfel träumen konnten. Das war das erste Mal ein gutes Wetterfenster. Das erste Mal hatten wir sogar gesungen im Zelt auf 6400 Metern und hatten dann durch einen glücklichen Umstand, durch eine glückliche Entscheidung, waren wir nicht direkt betroffen von diesem Lawinenunglück, aber sehr wohl als Ersthelfer. Wir kamen dorthin als die Einzigen, die nicht betroffen waren, in dieses große Schlachtfeld, in eines der größten Lawinenunglücke, die es je gab im Malaya, hatten da gemacht, getan, gegraben, hatten ein einziges Schlachtfeld, 11 Menschen starben, wie gesagt, andere hatten überlebt, hatten die dort versorgt, hatten denen geholfen, hatten dann großes Glück, auch die vor allem natürlich, dass wirklich tatsächlich nach 6-7 Stunden Helikopter kamen, die Leute rausgeflogen haben, was nicht selbstverständlich ist in der Höhe, also du brauchst gute und mutige Piloten, du brauchst gutes Wetter, die fliegen ja auf Sicht. Und dann sind wir runter und dann ging es darum, wie kriegen wir unseren Blick wieder nach oben. Ja? Also wie das ganze Basecamp hat sich aufgelöst, wie schaffen wir es jetzt wieder sozusagen nach oben zu gehen. Und 5 Tage später sind wir gestartet. Ich habe darüber auch im Buch geschrieben, im Angesicht des Manaslu heißt es, sind wir gestartet in Rekordzeit auf diesen Berg hoch. Also und da kannst du dir vorstellen, dann passiert im Team natürlich sehr viel. Ja? Die einen haben Angst, die haben das, diese. Und dazu, zu dem Thema zurück, diese höchste Kunst der Führung war eben genau unangenehme Dinge anzusprechen, sich emotional so zu erden, dass man professionell, aber mit einer brutalen Transparenz diese Gespräche sucht. Gehen wir alle dasselbe Tempo oder nicht? Was passiert, wenn sich dort einer das Bein bricht? Stirbt er da oben alleine? Oder was sind die Dinge, die wir miteinander vereinbaren? Wir sind ja auch eine Wertegemeinschaft, wenn wir da hochgehen. Also, und ich hätte nicht nur steigen können mit einem Partner, sondern es waren schon auch immer emotional gute Freunde. Und da habe ich viele Fehler gemacht. Und dort habe ich viele Dinge unausgesprochen gelassen oder habe sie einfach übergangen. Und das war schon das schmerzhafte Learning, dass das unbedingt ausgemacht sein muss und dass ich das nie wieder verpassen will, übrigens auch geschäftlich. Also das meine ich eben, wie klärend dann solche Gespräche sein können, wenn man das gut macht, wenn man bei sich bleibt, wenn man, also ich Botschaften bringt, wenn man dort auch seine Ängste auf den Tisch legt, wenn man auch darüber redet, das war auch ein Erfolgsprinzip übrigens. Wir haben ja unser Mut und unsere Angst, also es gibt ja kein Mut ohne Angst, so miteinander kombiniert, unsere Symbiose, unser Fördern und Fordern, also wir haben eine Einheit gebildet, wie wir sozusagen die Lücken geschlossen haben, dass wir Dinge miteinander erreichen konnten, die wir untereinander nie geschafft hätten. Und das waren unheimlich spannende Erfahrungen und die nehme ich auch viel mit ins Geschäft und es ist nie ausgelernt. Also wir haben jeden Tag Situationen, wo wir sagen, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Lassen wir das, ist das eine innere Aggression, ist das ein verletztes Ego oder sprechen wir es an? Dabei habe ich auch gelernt, dass man übrigens auch durch große Rückschläge und ein Spruch, den meine Mutter mir schon als kleiner Aufwand mitgegeben hat, alles hat die Bedeutung, die man ihr gibt. Also das war schon was mich sehr begleitet. Also in dieser Welt hat eigentlich nichts in Bedeutung, gar nichts. Also auch wenn wir morgen als Menschheit ausgelöscht sind oder was auch immer, dann hat es nichts in Bedeutung, sondern es hat nur eine Bedeutung, wenn wir der Sache eine Bedeutung geben. Also wenn wir eine große Bedeutung geben, dann hat es eine große Bedeutung. Und das war schon auch was ich gelernt hatte, sozusagen 24 Stunden zu reflektieren und zu sagen, hat es eine Bedeutung für mich in 2 Tagen, in 5 Tagen, in 10 Tagen, in 2 Jahren? Und dann filtern sich schon mal ziemlich viele Sachen raus, weil dann sagst du, okay, das war jetzt verletztes Ego oder das ist das. Und dann gibt es vielleicht diese anderen 10%, die noch übrig bleiben und du sagst, nee, das hat eine Bedeutung für mich und das gehe ich auch an und da konzentriere ich auch wieder meine Energie drauf. Und das hat mir sehr geholfen, so ein bisschen auch hier zu fokussieren, was ist denn jetzt eigentlich wichtig und was nicht. Ja, ist es einfach nur was die jetzt da hat, irgendwie, also trenne dich davon und dann auch wirklich sich geistig davon zu trennen und sagen, Ende, ja, ist an der Akta gelegt und that's it, aber die anderen 10% dann gut vorzubereiten und eben auch gut vorbereitet anzusprechen und in dem Moment führst du. Also in dem Moment, wo du Dinge dann, und das heißt nicht nur übrigens zu den Mitarbeitern, das heißt dann nach oben, nach links, nach rechts, zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, zu wem auch immer. Und ich habe damit nur gute Erfahrungen gemacht, oft waren die Leute sogar geschockt, also im positiven Sinne, wow, was ist denn das jetzt? Aber ich habe damit unglaubliche Erfahrungen gemacht, wie Beziehungen, die eigentlich zum Scheitern verurteilt waren, auf einmal fruchtbar geworden sind und wieder Dinge passiert sind, die ich nie für Möglichkeiten hätte.
Das heißt, so verstehe ich dich, das Thema, ja, danke. Das Thema Vorbereitung und Antizipation und Kommunikation und zu wissen, eine gewisse Klarheit zu haben, dass in den Situationen, in denen ja keine Abwägungen manchmal mehr möglich sind oder große Pro-Kontra-Listen oder das in der Todeszone, stelle ich mir vor, ist sowas nicht mehr möglich. Und je besser du dann vorbereitet bist und je vielleicht klarer auch kommuniziert, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, so meine Vorstellung, desto erfolgreicher ist man dann auch.
Ja, absolut. Also ich glaube, diese brutale Transparenz gemischt dann in der, ich würde schon fast sagen, in der Zielvereinbarung, die wir getroffen haben. Also wir haben das dann auch formalisiert und da war zum Beispiel drin gestanden.
Auch niedergeschrieben dann.
Ja, und da war zum Beispiel auch drin gestanden, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Mhm. Also wir sind so ein Team und Teamplayer ist nur der seine Grenzen kennt. Wir können da oben keine gegenseitige, ja, wir können, selbst wenn wir wollten, wir können da keine Hilfe voneinander erwarten. Oder wie auch immer, gehen wir dasselbe Tempo oder nicht und so weiter. Und Dinge, die ich eben nicht vorher besprochen hatte. Und auf einmal war einfach nur diese Klarheit geschaffen. Und es hat nichts damit zu tun, dass man böse ist oder jemanden bösartig konfrontieren will. Es war einfach, waren Gespräche, die waren dann auch teilweise, wie soll ich sagen, gingen ja auch ins Eingemachte. Mhm. Aber am Ende war es einfach nur befreiend für alle. Und man hat sich einen Handshake gegeben und weiter ging es. Ja. Und ist dasselbe in Unternehmen, ja. Was sind die Regeln, die wir miteinander vereinbaren? Was sind die Werte, die wir haben, die wir teilen oder nicht teilen? Und das dann auch so ein, verlässlich, verbindlich zu formalisieren, war schon ein wichtiger Aspekt. Auch jetzt ganz interessant mit Prakash Sherpa, also mit dem nepalesischen Profi-Bergsteiger, mit dem ich letztes Jahr unterwegs war und mit dem ich heuer wieder auf Expedition gehe. Wir kommen ja aus völlig unterschiedlichen Kulturen. Mhm. Also er ist aufgewachsen im Dorf, wo du 8 Tage zu Fuß hinläufst. Seine Eltern haben geheiratet, da war sie 13, der Vater 15, das erste Kind kam, keine Ahnung, mit 15, 16. Also ganz andere Kultur, ganz anders aufgewachsen. Aber auch hier, wir haben halt offen darüber geredet, wie gehen wir miteinander um und wir haben dann super funktioniert. Also es war schon spannend.
Dazu fällt mir ein, du hast einmal gesagt, du musst die Menschen gewinnen, wenn du die Natur schützen willst. Das ist jetzt auf die Natur bezogen, aber ich glaube auch so dieses Thema, die Menschen gewinnen, das spielt eine zentrale Rolle für dich auch auf diesen Expeditionen.
Ja, nicht nur auf den Expeditionen, ich glaube auch auf den beruflichen Expeditionen. Mhm. Also ich glaube bei allem, was wir tun, auch bei den Kindern, du hast ja auch zwei. Also egal, was wir tun, wir müssen ja irgendwie schauen, wie schaffen wir das, dass das ihr persönlicher 8000er wird. Mhm. Also was ich da schon gelernt habe, ist, du kannst nicht nur sagen, hey, das ist der 8000er, das lauf hoch, weil es wird dir sozusagen befohlen, das ist dein Auftrag. Mhm. Das funktioniert nicht, also so einfach ist es nicht, sondern die moderne Führung ist eigentlich, dass du das so, dieses Warum so gut erklärst und warum wir uns transformieren von der reinen Wintersportmarke als Ganzjahresmarke, weil wir eben in Zeiten des Klimawandels vielleicht ist nicht die beste Idee ist, nur sozusagen der reine Wintersportmarke ist, warum wir die Nachhaltigkeitstransformation machen, warum wir das machen und immer wieder zu erklären, aber das Feedback auch einzunehmen, sich auch überzeugen zu lassen, wenn gute Argumente kommen. Ja? Also all diese Dinge, die dazugehört, das ist ja niemand allwissend oder so und das sind ja ganz wichtige Punkte und da, da war das, also dieses Mitnehmen und diese Menschen zu gewinnen, ist der wesentliche Aspekt bei aller Technologie, die wir haben. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, am Ende, wir sagen auch immer, wir sind im People-Business, also wir nennen es auch immer so, wir sind, egal was wir tun, wir müssen die Menschen dafür gewinnen, wenn wir erfolgreich sind und wir sehen schon, der Erfolg stellt sich ein in dem Moment, wo wir den richtigen Menschen haben, der halt dafür brennt und der auch natürlich die Professionalität dafür hat, aber dann kommt auch der Erfolg, egal ob das ein Shop ist, den wir eröffnen oder Gebiet oder was auch immer, egal welche Funktion, wenn das zusammenkommt, dann kommt der Erfolg.
Ja, dieses Warum, das wäre meine nächste Frage gewesen, das erklärt das vielleicht. Du steckst dir sehr viele Ziele in deinem Leben, ich glaube, du magst auch Ziele, magst auch daran zu arbeiten und sie vor allem dann auch zu erreichen. Und das ist insofern beeindruckend, als dass das vielen Menschen natürlich gar nicht gelingt. Die setzen sich Ziele und arbeiten möglicherweise dann daran und machen dann irgendwann einen Rückzieher, weil es möglicherweise zu anstrengend wird. Ist dieses Warum, so dieser Zweck, so dieses Größere vielleicht, dieses größere Bild, dieses Streben nach etwas Größerem, ist das für dich auch bei deinen Zielen das, warum du es dann am Ende schaffst?
Also erstens, ich schaffe es ja nicht immer. auch der Punkt, es gibt Ziele, die habe ich nicht erreicht und auch wieder welche und viele, die werde ich auch nicht erreichen und ich bin oft gescheitert. Aber ich würde schon sagen, es war schon immer die große Idee, also was, also auch bei Dynafit, auch wenn viele, schon das ist der erste Rat. Auch bei Dynafit, wenn wir da waren, da war schon die große, was ist die große Idee dahinter? Was ist eigentlich die Vision, der Traum? Auch wenn der ewig weit weg war, aber ich hatte, wie ich da bei Dynafit angefangen hatte und da oft so ein bisschen belächelt wurde, wie, was machst du da bei der kleinen Klitsche und was ist ein Skitouren gehen und was ist Bauchsparer und hier und da. Da war die Idee nicht nur die Marke zu entwickeln, sondern den ganzen Markt zu entwickeln. Mhm. Also diesen Sport, diese Sportart nach vorne zu bringen. Also gleich Dinge zu sehen, die noch gar nicht sichtbar waren. Ja. Mhm. Und wusste ich, dass es funktioniert? Nein, wusste ich nicht. Aber es war schon das, wo ich gelernt habe und das kann ich heute hier wirklich belegen, ja, dass wenn man eben Energie zusammenbringt und die vielleicht auch noch in dem Momentum entsteht, wo man ja Weggefährten hat, die dieselbe Vision teilen und dieselben Traum und dieselbe Utopie, sagen wir mal, und dann auf einmal diese Kraft sich konzentriert und diese Begeisterung für diese Sportart in dem Moment und wir dann wirklich Leute angezündet haben, im Sinne des Wortes, ja, mit dieser Begeisterung auf einmal. Ja, es sind halt Dinge entstanden, dass so ein kleiner Klitschenmarkt, das waren damals 30 Millionen, zu einem über 1,2 Milliarden Euro großen Markt wurde. Ja. Und am Ende waren es Menschen. Also das war nicht irgendwie was, die sich einfach nur ergeben hat oder weil ja zufällig ein Trend da war oder der Trend wurde entfacht von Menschen und von Material und von der Begeisterung für das Material, den Sport auch hier leichter zu machen. Also du hast vorhin auf der Leichtigkeit gefragt, das war eigentlich unser großer Motor, die Komplexität von diesem Sport zu reduzieren, die effizientesten Systeme zu bauen für diesen Bergsport und die besten Systeme und dort dafür zu brennen. Und das war, ja, das war die große Idee, aber dann auch schon das Learning, es sind ja kleine Schritte. Also wenn wir uns gleich zu viel vornehmen, dann ist die Frustration natürlich groß, dann sind die Fehler auch größer. Also das hatte ich schon auch schmerzhaft lernen müssen, dass wir ja zwar groß denken und vielleicht auch groß träumen, aber dass es kleine Schritte sind, dass wir immer diese Teilziele wieder erreichen, die uns halt dann auch wieder die Kraft geben, das nächste Teilziel anzupacken. Mhm. Ja. Und dann, wir sind ja auch nicht von heute auf morgen auf 8000 Meter hohe Berge gestiegen. Ja. Wir sind auf die ersten 3000er, auf die ersten 4000er, haben die ersten 4000er mal schnell gemacht. Den Mont Blanc haben wir irgendwann in 2 Tagen gemacht. Im Zelt, dann sind wir irgendwann in 6 Stunden, 6,5 Stunden oder so, dann 6 Stunden da hochgelaufen. Mhm. Dann war das erledigt, dann haben wir irgendwann die ersten 5000er gemacht, dann haben wir die ersten 6000er gemacht, große Rückschläge gehabt, wie ich vorhin erzählt habe, im peruanischen Krankenhäusern. Dann kam irgendwann der erste 7000er, dann sind schon Jahre vergangen und dann kam irgendwann der erste 8000er. Also das war Schritt für Schritt für Schritt mit großen Learnings, mit viel Geduld, mit lernen, dass man langsam machen muss, wenn man schnell sein will, aber nie die große Idee aus den Augen verloren. Also das war schon der Punkt.
Also auch immer sich Meilensteine zu setzen, die so ein bisschen in Reichweite sind und ein bisschen vielleicht nicht ganz so abschreckend auch sind wie das Große dann.
Definitiv.
Ich schaue auf mein Handgelenk runter und habe da gar keine Uhr an, sondern ein Band.
Ja, das freut mich sehr.
Da steht Be the Change, also sei die Veränderung. Du hast auch welche an, 2 an der Zahl. Was verbindest du mit diesen Bändern? Der WWF steckt da dahinter in Zusammenarbeit mit dir.
Genau, ich bin Botschafter beim WWF und damit verbinde ich eigentlich ganz viel. Also erstmal so eine persönliche Entwicklung, würde ich sagen. Mhm. Also die persönliche Entwicklung ist eigentlich die, dass man ja spätestens merkt, wenn die Kinder kommen, dass es nicht mehr um einen selber geht. Also der Fokus rückt so ein bisschen weg von einem, was ja eine gute und wichtige Erfahrung ist. Und ich habe das so empfunden, obwohl jetzt meine Eltern kommen aus keinem wohlhabenden Haus oder so, aber wohlhabend an Werten und an dem, was wir trotzdem bekommen haben. Also an einfach Support und Beziehungen und auch Liebe. Dass ich das einfach als großen Reichtum empfunden habe, so aufwachsen zu dürfen, mit auch der Freiheit, mich völlig frei bewegen zu können. Also es ist ja nicht normal, dass man irgendwie vielleicht auf 8000 Meter hohe Berge steigen darf und die Eltern da einen sogar supporten oder zumindest einem keine Steine in den Weg legen und einen bestätigen und bestärken in der Erfüllung der eigenen Träume. Also ich glaube, darum ging es und so habe ich das Leben eigentlich empfunden, dass man eigentlich in der ersten Phase viel bekommt, auch wenn wir alle, oder ich zumindest die Schule jetzt nicht besonders gemocht habe, aber auch nur verstanden habe, dass es einfach nur ein Riesenluxus ist, dass wir in so einem Land leben dürfen, dass wir all die Möglichkeiten haben und dann irgendwann das Verständnis, dass es jetzt auch ums Zurückgeben geht und insofern war das irgendwann mal das Thema, was kann ich jetzt zurückgeben und von der Zeit, die mir verbleibt, sozusagen wieder in den Kreislauf einspeisen, nicht nur jetzt mit den Kids, aber auch größer zu denken und natürlich habe ich den Klimawandel sozusagen über all die Jahre einfach massiv gesehen. Also das Problem ist ja, wir sehen ja die Dinge nicht. Ja. Wir sind ja wirklich wie dieser Frosch, der, wo sich halt das Wasser so langsam zu kochen anfängt. Aber ich habe sie gesehen, weil ich einfach diese krassen Rückgänge der Gletscher gesehen habe in Alpen, an der Zugspitze, vor der Haustür, im Himalaya, in überall die Erosionen, die Trockenheit, also die Menschen, mit denen du sprichst, die sagen, wie sich das Klima verändert hat, noch in diesen Ländern wie Pakistan und in vielen dieser Länder noch viel mehr wie bei uns. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist übrigens so ein zweiter Spruch von mir, den ich so mitgenommen habe. Der eine kommt vom Inhaber, ich habe ihn noch ein bisschen ergänzt, also vom Inhaber der Oberheitmarke, Heiner Oberrauch. Der hat immer gesagt, man wirkt immer, und das habe ich mir auch so mitgenommen. Es stimmt, man wirkt immer, also egal was man tut, auch wenn du gar nichts sagst, du wirkst trotzdem, allein mit deiner Körperhaltung, wie du halt reinkommst, das andere, ich habe ihn noch so ein bisschen ergänzt, und ich habe gesagt, man kann auch immer etwas bewirken. Also Beispiel, wie wir jetzt ins Himalaya kamen, war der ganze Berg eine einzige Müllhalde. Unfassbar, also obwohl 3-4 Jahre niemand da war. Und erst war ich völlig frustriert und habe gedacht, nein, erinnere dich an den Spruch, man kann immer was bewirken. Ich will mich nicht dieser Frustration hingeben, und haben Müllsäcke geholt und haben über Tage hinweg den ganzen Berg aufgeräumt und haben den wirklich geleckt hinterlassen. Mhm. Also wir haben jedes Schnipselchen, was da war, müllsäckeweise den Müll untergebracht. Und es war so befreiend, also einfach diesen Berg zu säubern und auch die Nepalesen auf diesem Weg mitzunehmen, und zu sagen, hey, wir hinterlassen den Säuberer, haben dann auch eine Initiative ins Leben gerufen, die hieß Cleaner Than Before, also Hashtag Cleaner Than Before, hinterlasse jeden Ort sauberer, den du bist, was man überall machen kann, und wir haben es ja auch hier genug. Und jetzt zu den Bändern, endlich. Jetzt zu den Bändern, ja, als WWF-Botschafter war ich dann inspiriert, eben auch, was kann ich denn machen? Ich wollte nicht nur irgendwie der Spielerbotschafter sein, sondern was kann ich denn selber machen, um irgendwie vielleicht einen Impact zu haben und auch um etwas zu bewirken. Und da habe ich mir gedacht, man kann sich jetzt dieser Frustration ergeben und sagen, ich bin hier nur einer von 8 Milliarden, ich kann jetzt nichts ändern oder was machen. Und so kam ich auf die Idee von den Bändern, dass ich mir dachte, ich würde gerne den Leuten was in die Hand geben, auch wenn es nur was ganz Kleines ist und auch vielleicht nur ein kleiner Beitrag. So ein Band kostet 5 Euro. Einfach mal schauen auf helpingband.com. Also Helping Band, nicht Hand, sondern Band, wie Band. Und dort war einfach die Idee, viele kleine Beiträge machen auch einen großen Beitrag. Also auch wenn es nur 5 Euro sind, so habe ich mich verpflichtet auf einen, ja, für mich doch hohen Betrag, den ich mindestens spende einmal im Jahr an den WWF zum Ausbau von Natur- und Meeresschutzgebieten, weil ich einfach das für mich sozusagen als effizientesten Weg gesehen habe, die Vielfalt zu erhalten. Also wir haben einfach einen großen Druck auf der Erde mit 8 Milliarden Menschen. Wir gehen auf die 10 Milliarden Menschen, wir sollen sogar auf die 12 Milliarden Menschen hochgehen, also nochmal 50% mehr als wir sind. Man kann sich vorstellen, was da auf Ressourcenverbrauch auf uns zukommt und alles. Und jetzt hoffe ich, dass der Wind nicht zu stark ist. Der Sturm, den wir gleich erleben werden hier. Ja, ja, genau. Und so war die Idee, eben dieses Helping Band sichtbar zu machen. Mhm. Also, und auch so die Idee, eben dieses, der Claim ist, let's unite and create change. Also einfach, dass wir zusammen doch was bewegen können und bewirken können. Und so kam diese Idee von Helping Band. Mhm.
Genau. Ja, das sind nicht nur inhaltlich spannende Bänder, sondern auch optisch schöne. Also die kann man auch gut sowohl als Frau als auch als Mann.
Genau, ich kam übrigens drauf, weil ich einen so ein Band hatte. Mhm. Und die sind aus Silikon. Silikon ist schlechter als sein Ruf, denn Silikon ist kein Kunststoff, sondern ist von Siliziumsulfid. Das ist das zweitgrößte Quarz, was in der Erde vorhanden ist. Und was man auch wieder komplett in den Kreislauf zurückführen kann. Natürlich mit Energieverbrauch, muss man fairerweise sagen, um die Bänder zu machen. Aber man kann sie wirklich ein Leben lang anhaben. Also das war ich hatte die auf Expedition, ich ziehe die aus, die sind Bakterien abweisend, die waschen sich mit. Also ich
haben aber Gewicht.
Ja, richtig, das haben sie. Aber das habe ich mir das versagen. Guter Punkt, das hast du gut aufgepasst, richtig. Aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. Das war die Kramer mit mir, die konnte ich mir nicht sparen. Aber der Hase ist, dem macht der Sturm nichts aus.
Der genießt den Regen. Ja. Angesichts des Wetters, lass mich noch eine Abschlussfrage stellen, und die interessiert mich persönlich auch als Ehefrau und als Mutter von Kindern.
Ich hoffe, wir verstehen es hier noch in dem Buchstaben.
Mir ist die Frage zu wichtig, auf dass wir jetzt enden können. Deswegen, du hast eine Frau, hast du gerade gesagt, du hast 3 Kinder, glaube ich. Hat sich deine Risikobereitschaft, ich meine, Todeszone spricht für sich, das braucht gar keine weitere Erläuterung, hat sich deine Risikobereitschaft mit den Kindern verändert? Und wie geht vielleicht auch deine Frau damit um, dass du möglicherweise morgens losziehst und da auch eine gewisse Unsicherheit natürlich jedes Mal damit verbunden ist? Aus meiner Sicht stelle ich mir das sehr schwierig.
Also ich glaube, ganz viele Dinge, die wir besprochen haben, sind da schon mit drin. Das erste war so ein bisschen, also meine Risikobereitschaft hat massiv abgenommen schon, bevor wir Kinder bekamen und bevor wir auch zusammen waren, weil das Schlimmste ist ja, wenn du nicht im Risiko oder das Risikoreichste ist, du befindest dich im Risiko, aber weißt nicht mal, dass du im Risiko bist. Also du hast keine Ahnung, dass da der Abgrund ist, aber du gehst trotzdem drauf zu, weil du gar nicht weißt, dass der kommt. Also, und ich hatte natürlich angefangen, Dinge zu sehen, das hat nicht Spirituelles, sondern genauso wie ein Autofahrer, der halt, letztes Mal bin ich mit einem Taxifahrer gefahren, der hat gesagt, ich weiß schon, was der macht, also mein Verkehrsteilnehmer, bevor er selber weiß, weil der einfach so viel Erfahrung hatte nach 40 Jahren Taxifahren. Genauso ging es uns ja einmal, wo wir mal irgendwie als Fahranfänger da rechts um die Kurve schneiden und Scheiße und bei einem Fahrradfahrer mitgenommen hatten, und dann passiert es halt nie mehr. Und am Berg ist es ähnlich, es gibt dann gewisse Regeln und dann lernst du und dann, und dann entwickeln sich diese Instinkte und dann geht es langsam dahin. Also die Risikobereitschaft hatte massiv abgenommen, weil ich viele Dinge erlebt hatte,
die mich dort sozusagen, ja, einfach mir klar gemacht haben, hey, einfach Vorsicht, und die Achtsamkeit wurde enorm geschärft. Ja. Das Zweite ist, und das war nicht mit dem, über was wir gesprochen haben, ist, wenn ich es in einem Wort beantworten müsste, die Frage, dann ist es die Klarheit. Mhm. Also diese Klarheit zu schaffen für sich, also mir wurde irgendwann klar, ich kann es nicht einfach ablegen. Also am liebsten hätte ich auch, wäre ich einfach nur ein ganz normaler Mensch gewesen zeitweise und hätte immer gesagt, hey, warum brauche ich den Scheiß, warum muss ich mich da aussetzen, warum muss ich meine Umwelt damit aussetzen, aber mir war irgendwann klar, es ist eine riesen Triebfeder, es ist ein riesen Energiepol, der nicht nur mich energetisch auflädt, sondern auch mein Umfeld, dass ich diese Fähigkeit habe und dass ich kann und dass es mir wahnsinnig viel gibt und dass ich ein unglücklicher Vater wäre. Also auch die Erkenntnis, dass ich da jetzt schon leichter mehr Zeit zu Hause hätte, die ich wahrscheinlich nie hätte, weil ich einfach weiß, ich bin so, ich bin umträge, und wenn es nicht der Berg wäre, dann wäre es die Arbeit, wo ich mich noch in der fanatischer reinhänge oder was auch immer. Ich wäre nicht der Typ, der zu Hause hockt und halt das macht. Und das war irgendwann die Erkenntnis, die da war, und dass ich wahrscheinlich eben ein unglücklicher Papa bin, wenn ich mich jetzt dazu zwingen würde. Und das habe ich für mich klar festgestellt, habe es aber auch dann klar formuliert. Also habe klar formuliert, hey, es ist Teil von mir, ich werde nicht einfach abstellen können. Es ist auch ein großes Glück von mir. Und das war vielleicht auch die Klarheit, dass wir, und das war, damit will ich abschließen, ja, die Klarheit, dass wir füreinander glücklich sind. Also ich glaube, das war so in der Beziehung für uns ganz wichtig, dass wir echt gesagt haben, hey, jeder ist für sein Glück verantwortlich. Wenn wir zusammen noch mehr Glück haben, super, aber in der Beziehung, in der Partnerschaft ist uns wichtig, dass wir jeder sein Glück findet, und das ist dann unsere Hauptverantwortung, und der Rest, der fügt sich dann. Das war so ein ganz wichtiger Punkt.
Füreinander glücklich sein, das ist ein ganz wunderbarer Abschluss.
Füreinander, aber auch jeder für sich.
Wir bringen uns jetzt in Sicherheit. Ja, zumindest ins Trockene.
Ich hoffe, der Sound hat noch mitgemacht. Ja, du bist hier schon
ganz
bisschen,
bestimmt. Ja,
ein bisschen nass geworden.
Ich bin die Natur mit. Lena, vielen Dank.
Vielen Dank dir. Hat total Spaß gemacht. Tschüss.